Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Ja, ich weiß schon, wir sind wirklich spät dran mit unseren Geschenktipps für junge Leser zu Weihnachten. Aber jetzt mal ehrlich, falls wir Ihnen heute ein Buch vorstellen, das Sie anspricht, das passt doch auch noch unter den Baum, oder? Wir, das ist das Redaktionsteam der Bücher für junge Leser, genauer Ute Wegmann, Tanja Lieske und Jan Drees. Willkommen.
Hallo.
Hallo, Frau Netz.
Hallo.
Wir haben jeweils zwei Buchempfehlungen zu Weihnachten ausgewählt, weil sie uns literarisch oder zeichnerisch besonders am Herzen liegen oder beides. Und zumindest zwei davon haben auch mit Weihnachten zu tun. L. Frank Baum erzählt die abenteuerliche Geschichte des Weihnachtsmannes. Baum kennt man als Autor des Kinderbuchklassikers Der Zauberer von Oz, aber er hat eben auch mehr verfasst. Und die Weihnachtsmann-Geschichte liegt jetzt in einer neuen Übersetzung vor. Jan Drees L. Frank Baum hat das Buch 1902 für seinen Sohn Harry Neal geschrieben. Welche abenteuerliche Geschichte erzählt er denn?
Also Baum ist ja einer der nach wie vor bestverkaufendsten Schriftsteller der USA und er erzählt aus einer verwunschenen Zauberwelt, die übrigens jener von Oz gar nicht so unähnlich ist, in der ausnahmsweise ein kleines Menschenkind aufwachsen darf, nämlich Klaus. Niklaus genauer, der zwischen Nymphen, Löwen und verwunschenen Bäumen aufwächst, bevor er irgendwann die menschliche Zivilisation kennen und vor allem die Kinder lieben lernt. Und aus dieser Liebe heraus entsteht sein Wunsch, die Kinder zu beschenken, vor allen Dingen die armen Kinder, was ihn schon schnell vor eine harte Probe stellen wird.
Wir verraten nicht zu viel. Jetzt ist L. Frank Baum ja eben bekannt als der Erfinder der Wunderwelt von Oz. Ist das ein Kinderbuch oder etwas für alle Fans dieses Klassikers?
Wie der Zauberer von Oz ist auch die abenteuerliche Geschichte des Weihnachtsmanns deshalb ein, wie man ja heutzutage sagt, All-Ager, weil auf clevere Weise hohe Philosophie vorgestellt wird, weil die Sprache zwar für Kinder verständlich, dennoch aber anspruchsvoll ist, weil auch ein Raunen durch dieses Buch geht, ein überzeitlicher Atem geradezu spürbar ist, wie wir es auch kennen eben vom Zauberer von Oz, das ganz klar Vorlage war für das wenig später erschienene, empfehlenswerte Büchlein von L. Frank Baum.
Und dieses Buch heißt Die abenteuerliche Geschichte des Weihnachtsmannes, eben von L. Frank Baum, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Marion Hertle, erschienen im Reklam Verlag, empfohlen von Jan Drees. Tanja Lieske hat auch ein Buch mitgebracht, in dem es zumindest am Schluss um Weihnachten geht, aber auch um allerlei anderes, um Schöpfungsmythen, um Umweltschutz, um Verwandlung. Das wilde Volk heißt das Buch von Sylvia W. Lindstedt. Tanja Lieske, Bücher, die sich mit Natur- und Umweltschutz beschäftigen, die gibt es im Moment zuhauf. Wie geht Lindstedt das Thema an?
Genau, sie verbindet dieses Thema mit alten Schöpfungsmythen und auch mit Märchenmotiven. Es ist ein Debüt, das uns aus Amerika erreicht. Schauplatz ist die Insel Farallone, deren Größe überschaubar ist, deren Schicksal aber doch sehr unserem Planeten Erde ähnelt. Einst ein Paradies, in dem die Natur üppig und das Zusammenleben von Tier und Mensch geregelt war. Aber dann gab es eine Eroberung durch habgierige Fremde. Die kamen in goldenen Rüstungen, haben die Einheimischen niedergeschlagen. Wüsten und Einöden sind die Folge, weil sie auf der Suche nach dem kostbaren Rohstoff Sternengold sind. Und sie ahnen es, dann kommen zwei Kinder, Tim und Comfrey, und die haben die Aufgabe, all das wieder zu richten. Sie sind auf der Suche nach der Schöpferin der Insel. Das ist halt eine alte Hirschkuh. Die müssen sie aufsuchen und um Beistand bitten. Also eine klassische Heldenreise. Und auf dem Weg gibt es Aufgaben, die wie im Märchen zu lösen sind. Und das schaffen sie genau, weil sie nichts für sich selbst wollen, weil sie allein im Namen der Schöpfung unterwegs sind.
Schöpfung, Märchen, Verwandlung, klingt alles fast weihnachtlich.
Genau, das ist tatsächlich auch so. Es wird wirklich weihnachtlich auf einer ganz anderen Ebene. Es gibt am Ende einen tatsächlich großen Showdown. Diese gesuchte, wunderbare alte Hirschkuh stirbt. Sie lässt aber ein Buch zurück, ein Weisheitsbuch. Und man ahnt es schon, es wird uns in den zweiten Band begleiten. Ja, und das ist eigentlich auch die Weihnachtsgeschichte, die Verwandlung von Fleisch in Wort und umgekehrt.
Sie sagen es schon, Frau Lieske, es ist als Trilogie angekündigt, dieses wilde Volk. Hat es das Zeug zu einem Mehrteiler?
Ich glaube schon. Also man merkt schon, dass es ein Debüt ist. Es geht noch ein bisschen hin und her, aber es hat mich doch überzeugt. Auch wegen der enormen Leidenschaft für die Natur. Also sie arbeitet mit vielen Wörtern, die man auch nicht mehr so hat. Monarch, Falter, Sauerampfer und all sowas kommt vor. Also es ist wirklich ein Gang durch die Natur.
Tanja Lieskes Tipp für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Das wilde Volk von Sylvia V. Lindstedt. Alexandra Raag hat das Buch aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Verlag Woo Books, empfohlen ab 10 Jahren. Ute Wegmann hat auch ein Debüt dabei, lauter Debüts heute, von einer Autorin, die schon viele Bilderbücher illustriert hat, Lotte Bräuning. Jetzt legt sie zum ersten Mal ein Buch mit eigenem Text vor, Anni und die Bärenjäger. Ute Wegmann, Anni ist ein starkes Mädchen in einer archaischen Männerwelt. Was macht diese Anni denn so besonders, dass Sie das Buch hier empfehlen?
Ja, vielleicht erst ein klein wenig zur Geschichte. Was macht eine echte Wildwestgeschichte aus? Echte Kerle, Gewehre, Pferde, ein Saloon und Whisky und all das hat Lotte Bräuning installiert. Also 3 Kerle. Sie wollen eine Belohnung kassieren, indem sie einen gesuchten Bären fangen. Das heißt, wir haben einen Bösewicht, das ist auch schon mal gut. Jetzt überlegen die 3, was sie mit dem ganzen Geld dann machen könnten. Einen Saloon bauen, Land kaufen, wo man Gold schürfen kann, Whisky trinken ohne Ende. Sie entwerfen Pläne, wie der Bär zu fangen sei. Und wo ist nun Anni, das Mädchen? Anni bedient in diesem Saloon und trägt Whisky um Whiskyflasche an den Tisch. Die Männer reden und reden, keiner hört keinem zu. Es herrscht ein heilloses Durcheinander. Jeder weiß es besser als der andere und Anni hört zu und schweigt und handelt. Während die 3 Kerle vor lauter Selbstverliebtheit immer betrunkener werden, holt sie sich die Belohnung, indem sie den riesigen Bären erlegt. Anni ist Mädchen, ist in der Geschichte Frau, ist Cowgirl und alles zugleich. Sie macht ihren Job, sie bedient die Männer, ist mit ihnen aber auch ebenbürtig auf eine Art, indem sie nämlich Cowboyhut trägt und Westernstiefel mit Sporen, das ist ganz wichtig, aber sie trägt auch Kleid und Schürze. Ihr Schritt ist ausschreitend, Entschlossenheit ist ihre Devise und Schweigen ist Gold. Und das ist einfach das, was mir so unheimlich gut gefallen hat. Dieses Buch zeigt, dass man nicht männliche Verhaltensweisen annehmen muss, um in Männerdomänen vorzudringen. Das ist einfach das Besondere an dieser Mädchenfigur Anni.
Das ist sogar das Erfolgsrezept von Anni. Genau, jetzt ist Anni und die Bärenjäger ja ein Bilderbuch. Sie haben Kleinigkeiten zur bildnerischen Umsetzung schon gesagt. Sagen Sie überhaupt noch was zur Illustration?
Wichtig ist vor allen Dingen auch noch zu erwähnen, dass das Ganze nicht nur mit Witz und Leichtigkeit erzählt, sondern auch gezeichnet ist. Wir haben Buntstiftzeichnungen, die perspektivisch natürlich aufgrund dieser chaotischen Whisky-Situation ein bisschen verzerrt sind. Das ist dem Chaos geschuldet. Man sieht die Wirklichkeit im Saloon, man sieht aber auch diese ganzen Ideen der Männer. Und sehr schön nochmal das Bild von Anni, nachdem sie den Bären erlegt hat. Sie zieht ihn nämlich, diesen riesigen Bären, hinter sich her mit einer Hand und nicht mit links, denn links hält sie das Gewehr, sondern mit rechts. Also im Detail markiert Lotte Bräuning eigentlich Annis Stärke und stellt in einer wirklich witzigen Geschichte Handeln dem Reden gegenüber.
Die Empfehlung von Ute Wegmann heißt Anni und die Bärenjäger von Lotte Bräuning, erschienen im Atlantis Verlag, empfohlen ab 5 Jahren.
Ja, nun sehe ich, dass Sie auch ein Buch aus dem Atlantis Verlag mitgebracht haben. Ihre Weihnachtsempfehlung.
Ja, das ist jetzt ein kurioser Zufall, Frau Wegmann. Und tatsächlich, das ist auch aus dem Atlantis Verlag, aber es ist ein komplett anderes Buch. Reise in den Schlummerdschungel heißt es und ist insofern auch wiederum ein Debüt, als es das erste Buch des venezolanischen Autors Juan Muñoz Tebar und des venezolanischen Illustrators Ramón París bei uns ist. Also in der spanischsprachigen Welt sind die beiden ziemlich bekannt und das Buch greift ein klassisches Thema auf, das Kind, das nicht einschlafen kann. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Elisa und Elisa ist mutig, denn wenn sie abends nicht einschlafen kann, dann steigt sie aus ihrem Fenster hinaus in den Schlummerdschungel des Titels. Sie trifft dort allerlei Tiere, Schlangen, Igel, Geparden, hat aber keine Angst vor denen. Und sie trifft sich mit ihrem Freund Estebaldo, dem Ameisenbär, der auch nicht schlafen kann. Gemeinsam erkunden sie dann den Schlummerdschungel, der wirklich düster ist, und beobachten die Sterne, bis sie dann schließlich doch müde werden. Diese Geschichte erzählt Juan Muñoz Tebar in ganz knappen Sätzen und das ist auch gut so, denn das Bestechende an diesem Buch, das sind die Zeichnungen. Ramón París hat mit Tusche gezeichnet, die Bilder sind fast völlig schwarz oder dunkelgrau, klar, es ist ja Nacht. Und diese Dunkelheit, die ist für die Kinder, die das Buch anschauen, sicher erstmal einschüchternd, aber wie beim Scherenschnitt leuchten dann aus dem Dunkel so die anderen Farben hervor, Elisas roter Schlafanzug, der helle Schein der Laterne auf ihrem Haar, die orangefarbenen Schnäbel der Tukane und so weiter. Die Entdeckungen, die Elisa bei ihrem Ausflug macht, die leuchten also besonders hell aus dem Dunkel hervor. Die Bildsprache dieses Buches finde ich wirklich wunderschön und sehr ungewöhnlich. Deshalb meine Empfehlung, Reise in den Schlummerdschungel von Juan Muñoz Tebar und Ramón París, aus dem Spanischen übersetzt von Eva Roth, Atlantis Verlag, ab 4 Jahren.
Jetzt sind Kinder, die nicht schlafen können, ja eigentlich der Elternkummer. Ist das auch ein Buch für Eltern, Frau Netz?
Es ist auf jeden Fall auch für die Eltern wunderbar anzuschauen, Frau Lieske. Also ein Buch, das beide ganz prima zum Einschlafen studieren können und in dem beide ihres finden werden. Wir bleiben bei den Bildern. Ute Wegmann, zurück zu Ihnen. Der berühmte Maler David Hockney und der Kunstkritiker Martin Gayford haben eine Kunstgeschichte für Kinder vorgelegt. Die Künstlerin Rose Blake, ebenfalls Britin, hat die Welt der Bilder für Kinder illustriert. Frau Wegmann, wie ist dieses Sachbuch aufgebaut und für wen?
Ein Buch für alle, das kann ich schon mal vorab sagen. Ein Sachbuch, das wie eine spannende Erzählung daherkommt in Form eines Dialogs zwischen diesen beiden Männern, Hockney und Gayford. Die beiden kennen sich gut, die haben schon sehr viele Gespräche über Kunst geführt. Und hier versetzen sie sich so ein bisschen in die kindliche Seele, erzählen also assoziativ mit Freude und Leichtigkeit und gleichzeitig mit wirklich viel Information und einem hohen Anspruch. Sie erzählen in 8 Kapiteln. Diese Kapitel sind nicht in irgendeiner Weise chronologisch aufgebaut, sondern thematisch, beginnen mit Gedanken überhaupt über die Faszination der Bilder, ob Gemälde oder Fotografie, erzählen von den Zeichen, von der Reduktion auf wenige Pinselstriche in Bildern, zum Beispiel des chinesischen Malers Muki aus dem 13. Jahrhundert oder auch in einer Rembrandt-Skizze. Alles das haben wir nebeneinander stehen. Es geht um die Entwicklung der Malerei in Technik und Inhalt. Und natürlich heißt ein Kapitel Licht und Schatten und ein anderes widmet sich sogar dem bewegten Bild. Also immer wieder stehen Hockneys eigene Bilder, auch neben berühmten Gemälden der Kunstgeschichte. Und der Maler erklärt in ganz wenigen klaren Sätzen anhand seiner eigenen Bilder verschiedenste Arbeitsweisen und Techniken.
Das ist aber keine Feier des Malers David Hockney, nehme ich an.
Nein, das hat überhaupt nichts Anrüchiges. Es ist wirklich ganz zurückgenommen, auch von Hockney erzählt. Und schön ist auch wirklich, wie die beiden die Bilder nebeneinander stellen, um ein Phänomen zu erklären. Dann steht die Mona Lisa zum Beispiel neben einem Foto von Marilyn Monroe oder weniger bekannte Gemälde neben bekannten. Also das ist eine schöne Auswahl, eine interessante assoziative Auswahl. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, begleitet werden Text und Bilder von den Illustrationen und Vignetten der Künstlerin Rose Blake.
Wie wird das verbunden? Das habe ich mich gefragt. Die Gemälde, ja. Die Illustrationen, wie geht das zusammen?
Das ist interessant, dass sie immer wieder Themen aufgreift, Motive oder auch die Geschichten, die sich Gayford und Hockney erzählen. Also aus dem Inhalt auch Sachen aufgreift, Figuren aufgreift und immer wieder auch Hockney und Gayford selber und auch sich selber in diese kleinen Parallelhandlungen, die ganz kindgerecht sind, hineinsetzt. Und dann gibt es noch so ein durchlaufendes Motiv, nämlich ein kleiner Dackel, der von Seite zu Seite eben in den Geschichten aufgegriffen wird. Also ja, es geht um viel in diesem Buch.
Ich wollte sagen, 128 Seiten für die ganze Kunstgeschichte. Wie geht das? Also welche Auswahl haben Sie da getroffen? Finden Sie das nachvollziehbar?
Das ist eine total subjektive Auswahl und ich finde das toll, weil das so assoziativ ist und weil das mit so einer Leichtigkeit und mit einer Leidenschaft erzählt ist, ohne irgendeinen wissenschaftlichen oder pädagogischen Hintergrund. Wirklich die Leidenschaft für die Kunst steht bei diesen beiden Männern im Vordergrund. Und was den beiden gelingt dadurch, ist wirklich auch die Leidenschaft beim Leser und beim Betrachter zu wecken. Und sie sagen auch, du verstehst eigentlich umso mehr von der Kunst, wenn du selber auch mal versuchst, was zu machen. Das finde ich auch so schön. Das ist also eine Schule des Sehens und auch der Versuch, im Grunde genommen zur Kunst zu animieren.
Ute Wegmann, wie man hört, angetan von Die Welt der Bilder für Kinder von David Hockney, Martin Gayford und Rose Blake. Das Sachbuch für Kinder ab 5 Jahren ist im Midas Verlag erschienen. Claudia Koch hat es aus dem Englischen übersetzt. Und bleiben wir beim Sachbuch und bleiben wir auch bei Klassikern. Ariadnes Faden von Jan Beitlig heißt das zweite Buch, das Tanja Lieske in unsere vorweihnachtliche Runde mitgebracht hat. Der Untertitel ist Götter sagen Labyrinthe. Es geht, kurz gesagt, um die Welt der alten Griechen. Tanja Lieske, die Labyrinthe im Untertitel, die haben vor allem mit der Buchgestaltung zu tun, richtig?
Genau, das ist die zentrale Idee dieses Buchs. Entlang dem Thema, dem Motiv des Labyrinths, erzählt Jan Beitlig die ganz großen Sagen, die ganz großen Mythen der Griechen, den Trojanischen Krieg, die Odyssee, die Irrfahrt des Odysseus, die 12 Arbeiten des Herkules. Das Labyrinth taucht sozusagen als Motiv und als Thema auch auf, auch als Bild. Die jungen Leser werden sozusagen aufgefordert, mit ihrem Finger den Eingang und den Ausgang durch Labyrinthe zu finden. Es hat also durchaus was sehr Haptisches und es ist gar nicht so einfach. Ich habe für das Labyrinth des Minotaurus mehr als einen Anlauf gebraucht.
Da waren Sie nicht die Einzige?
Genau, da war ich auch nicht die Einzige. Das Ganze am Messestand des Moritz Verlags. Nach mir gab es etliche Nachahmer, die auch gesagt haben, mache ich dann zu Hause später. Es folgt dem Prinzip des Wimmelbuchs. Das heißt, man sieht vor allem Bilder. Es gibt sehr geschickten Text, allerdings am Ende des Buchs. Das heißt, wenn uns wirklich was sehr interessiert, dann kann man nachlesen. Aber es ist tatsächlich möglich, anhand dieser kleinen, sehr witzigen, auch der Karikatur entlehnten Bilder, die ganze Geschichte, den ganzen Mythos des alten Griechenlands zu verstehen und zu erfahren. Ich finde das sehr gelungen. Habe einen kleinen Disclaimer. Das Buch ist so groß, dass begleitende Leserinnen und Leser sich tatsächlich auch setzen oder legen sollten.
Sie haben es hier auf dem Tisch liegen. In der Tat, den braucht es bei der Lektüre mindestens. Ist es ein Buch für antiken Einsteiger, um es mal etwas flapsig zu sagen, oder haben Sie selbst auch noch was gelernt bei der Lektüre, Frau Lieske?
Also es ist sowohl als auch. Man kann super damit einsteigen, aber ich habe auch noch was gelernt. Ich wusste nicht, dass der Palast von Knossos auch eigentlich als Labyrinth angelegt war und habe noch mal an dieser Stelle erfahren oder darüber nachgedacht, dass ein Labyrinth nicht nur was Schreckliches, was Verschlingendes sein muss, sondern dass es für die alten Griechen vielleicht auch ein Ort der Individuation war. Man geht hinein, aber man hat auch die Gewissheit, und das können die jungen Leser nachvollziehen, ich komme heil wieder raus.
Oder anders. Ein Wort vielleicht kurz zum Autor Jan Beitlik. So viele Bücher aus Polen erreichen uns ja gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich nicht unbedingt. Wer ist das?
Genau, der ist noch relativ jung, 1989 geboren, hat seinen Abschluss an der Akademie für schöne Künste 2013 gemacht, ist aber schon ein hochdekorierter junger Autor, arbeitet für The New York Times, auch für das Times Magazin, entwirft übrigens auch Modeschale für Hermes in Paris. Ich glaube, ich habe mir versehentlich einmal fast gekauft oder glücklicherweise nicht gekauft. Die sind ganz schön teuer, aber es sind wirklich ganz ausgefallene Zeichnungen, und ich glaube, wir haben es hier auch mit einem großen Namen zu tun, den man durchaus im Auge behalten darf.
Und das ist der Name Jan Beitlik, dessen Buch Ariadnes Faden, Götter sagen, Labyrinthe Tanja Lieske hier in unserer Weihnachtsrunde empfiehlt. Thomas Weiler hat das Sachbuch für Kinder ab 8 aus dem Polnischen übersetzt. Es ist im Moritz Verlag erschienen. Sagenhaft ist auch der Erfolg der lustigen Taschenbücher. 527 davon liegen inzwischen vor. Jan Drees hat uns jetzt die Crime Box Band 1 bis 6 mitgebracht, die gerade erschienen ist. Selbst schuld, lieber Kollege, jetzt muss ich Sie das fragen. Was steht drin in 6 Bänden und 2080 Seiten der Crime Box?
Ich brauche da gar kein Mitleid dafür, dass ich 2080 Seiten Comics lesen durfte, die alle mit Spionage, Detektiv, Verbrechensgeschichten zu tun haben. Und zwar aus diesem ganzen Walt Disney-Universum von Mickey Mouse über die Panzerknacker, die selbstverständlich nicht fehlen dürfen in einer Crimebox, bis hin zu Donald Duck. Also Geschichten, die sich mal anlehnen an große Genrewerke wie Sherlock Holmes oder an Homers Odyssee. Da sind wir wieder bei den großen Klassikern. Also mit einem riesigen Anspielungshorizont, wie wir es kennen, von Walt Disney, was selbstverständlich nicht nur die ganz Jungen, sondern auch die jung gebliebenen Bildungsbürger zufriedenstellen.
Ist diese Crimebox denn jetzt eine geschickte Art, schon erschienene lustige Taschenbücher nochmal zu vermarkten, oder sind auch neue Geschichten dabei?
Das Besondere an dieser Box ist tatsächlich, dass die meisten Geschichten zum ersten Mal auf dem deutschen Markt erscheinen. Es sind Übersetzungen, größtenteils aus dem Italienischen. Einige Sachen sind auch in Dänemark entstanden, dort allerdings auf Englisch. Denn was hierzulande nicht so recht bekannt ist, Walt Disneys lustige Taschenbücher kommen seit jeher nicht aus den USA, sondern vor allem aus Italien, werden dort erdacht, gezeichnet, gedruckt. Nur in Band 53 gibt es auch Geschichten des legendären Karl Barks. Somit stellt sich die in diesem Jahr erstmalig erschienene Crime Box in einen traditionellen Zusammenhang, und es ist auch die erste lustige Taschenbücherbox, die fortgeführt wird. Es gibt also im kommenden Jahr weitere Verbrechensgeschichten aus Entenhausen.
Huhu. Jetzt habe ich Sie, Jan Drees, bisher nicht als bekennenden Donaldisten kennengelernt und auch selten mit einem Comic in der Hand angetroffen. Warum und für wen empfehlen Sie diese Crimebox der lustigen Taschenbücher?
Das war meine Probe aufs Exempel. Also kann mich das, was mir als Grundschüler den Aufsatzstil und damit auch die Noten verdorben hat, auch heute noch unterhalten? Und ja, das kann es. Also definitiv, wie vorhin angemerkt, haben eben nicht nur Preteens, Donaldisten und Comic-Liebhaber eine Freude mit der Crimebox der lustigen Taschenbücher, sondern auch all jene, die statt der nächsten Netflix-Serie ihre Seelen eben hier baumeln lassen wollen, in Entenhausen, zusammen mit den Panzerknackern Mickey Maus und Donald Duck.
Jan Drees, fast schon zum Donaldisten bekehrt. Er empfiehlt die Crimebox Band 1 bis 6 der lustigen Taschenbücher, erschienen im Egmont-Ehapa-Verlag.
Und natürlich wollen wir schließen mit etwas Weihnachtlichen. Ich sehe, Frau Netz, Sie haben dort ein großes grünes Buch mit einem als Weihnachtsmann verkleideten Krokodil. Und es scheint auch Musik dazu zu geben. Übermorgen kommt der Weihnachtsmann, heißt es, ist im Carlsen Verlag erschienen. Es stimmt ja beinahe. Jetzt haben wir ja Samstag. Der Weihnachtsmann kommt nicht übermorgen, sondern einen Tag später. Aber was passiert in diesem Buch? Übermorgen kommt der Weihnachtsmann.
Musik. Ich dachte mir, zum Schluss bringe ich noch ein bisschen weihnachtliche Musik mit. Der Musiker Nils Kaczirek und die Illustratorin Franziska Biermann, die haben schon vor einigen Jahren so eine Art, klingendes Adventskalender-Bilderbuch herausgebracht, muss man es wohl nennen. Ein witziges Wimmelbuch, in dem 24 Mal auf jeder Seite eine neue Figur im Bild auftaucht und ein neues Lied abgedruckt ist. Und beigelegt ist eben eine CD, auf der das jeweilige Lied in einer frischen, frechen Fassung zu hören ist. Am Weihnachtsbaume hieß das erste und ist in vielen Familien ein Weihnachtsklassiker. Jetzt ist der zweite Band da, ebenso mit Klassikerpotenzial, wie ich finde. Übermorgen kommt der Weihnachtsmann, heißt er. Es geht los mit Es ist ein Ros entsprungen, aber man kann auch echte Entdeckungen machen, wie zum Beispiel ein hawaiianisches Weihnachtslied Mele Kalikimaka. Hören wir da mal rein.
Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is Hawaii's way. Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is Hawaii's way.
Kalikimaka, ein Weihnachtslied aus Hawaii in der Fassung von Nils Kaczirek und Jörg Hochapfel von der CD, die dem Buch Übermorgen kommt der Weihnachtsmann von Nils Kaczirek und Franziska Biermann beiliegt, erschienen bei Carlsen. Und das waren die Weihnachtsempfehlungen aus der Redaktion der Bücher für junge Leser. Vielen Dank an Tanja Lieske, Ute Wegmann und Jan Drees für ihre Tipps.
Schöne Weihnachten.
Frohe Weihnachten, Frau Netz.
Danke sehr. Die Angaben zu den Büchern, die finden Sie wie immer unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser zum Nachlesen. Jetzt folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Auch ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage.